NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Helmut Kraus liest die 5. von 13 Folgen aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Es wird dringend ein Kapitän für ein in Bangkok liegendes Schiff gesucht und es ist angeblich der Ich-Erzähler unserer Geschichte für diesen Posten ausersehen. Nach der Überwindung einer Intrige im Seemannsheim eilt er zum Hafenamt und richtig, der Chef desselben, Kapitän Ellis, ein mächtiger Mann, händigt ihm gleich ein Kapitänspatent aus. Ja, er stellt dem jungen Kollegen für die Überfahrt sogar seine eigene Hafenbarkasse zur Verfügung, denn noch am selben Abend soll er sich auf dem Dampfer Melitta einschiffen. Der Erzähler, der gerade noch die Seefahrt an den Nagel hängen wollte, ist von der Aussicht auf ein eigenes Kommando wie beflügelt. Nur, Zitat, konnte ich zum Abendbrot nichts mehr essen.
Als ich erklärte, dass ich nicht die Absicht hatte, nach dem Hafen zu fahren, sondern zu Fuß zu gehen, beeilte sich dieser jämmerliche Obersteward, ich muss ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, Kudis für mein Gepäck aufzutreiben. Außer dem wenigen Geld, das ich in der Tasche hatte, trugen sie meine ganze irdische Habe an einer langen Stange hängend fort. Kapitän Giles erbot sich, mich bis zum Hafen zu begleiten. Wir gingen durch die schattige, dunkle Allee über die Promenade. Unter den Bäumen war es erträglich kühl. Plötzlich bemerkte Kapitän Giles lachend: »Ich weiß, wer sich jetzt am meisten freut, dass er sie los ist.« Ich nahm an, er meine den Obersteward. Der Kerl hatte mir gegenüber zuletzt ein mürrisches, eingeschüchtertes Wesen zur Schau getragen. Ich drückte meine Verwunderung darüber aus, dass er ohne jeglichen Grund versucht hatte, mir einen bösen Streich zu spielen. »Haben Sie nicht gemerkt, dass er nur unseren Freund Hamilton loswerden wollte, indem er versuchte, ihnen zuvorzukommen und Hamilton den Posten zuzuschieben? So wäre er ihn für alle Zeiten losgeworden, verstehen Sie?« »Großer Gott«, rief ich. Ich fühlte mich irgendwie gedemütigt. »Ist das möglich? Was muss das für ein Narr sein, dieser anmaßende, unverschämte Nichtstuer? Aber wieso? Das konnte er doch gar nicht. Und doch wäre es beinahe geglückt. Das Hafenamt war ja gezwungen, irgendjemand zu schicken. Ja, ja. Ein Dummkopf wie unser Obersteward kann mitunter sehr gefährlich werden«, so, erklärte Kapitän Giles lehrhaft. »Gerade weil er ein Dummkopf ist«, fügte er hinzu, mit seiner leisen, selbstzufriedenen Stimme weitere Belehrungen erteilend, als ob er eine Vorlesung hielte. Kein vernünftiger Mensch würde es riskieren, aus der einzigen Stellung, die ihn noch vor dem Verhungern bewahrt, gejagt zu werden, nur um sich von einer dummen, lästigen Sache, von einer kleinen Sorge zu befreien, nicht wahr? Nein, wohl nicht, räumte ich ein, wobei ich mich bemühte, nicht laut aufzulachen über seine geheimnisvolle, ernste Art, die Schlussfolgerungen seiner Weisheit so vorzutragen, als ob sie das Ergebnis einer verbotenen Tätigkeit seien. Aber der Kerl sieht doch so aus, als sei er ziemlich verrückt. Er ist es auch bestimmt. Was das betrifft, so sind meiner Meinung nach alle Menschen ein wenig verrückt, verkündete er ruhig. Ohne Ausnahme? Fragte ich, nur um seine Antwort zu hören. Er schwieg einen Augenblick, dann gab er mir eine sehr wirkungsvolle Antwort. Ja, natürlich. Kent sagt das sogar von Ihnen. So, wirklich? Erwiderte ich und empfand plötzlich einen heftigen Groll gegen meinen früheren Kapitän. Davon steht aber nichts in dem Zeugnis von ihm, das ich hier in meiner Tasche habe. Hat er Ihnen denn einige Beispiele meiner Verrücktheit genannt? In beschwichtigendem Ton erklärte Kapitän Giles, dass dies nur eine freundliche Bemerkung gewesen sei, die sich auf meinen abrupten und scheinbar völlig unmotivierten Abgang von dem Schiff bezog. »Oh, weil ich von Bord gegangen bin«, brummte ich ärgerlich und beschleunigte meine Schritte. Unentwegt blieb er in der dunklen Promenade an meiner Seite, als sei es seine Gewissenspflicht, mich als unerwünschte Person außer Landes zu bringen. Er keuchte ein wenig, was in gewisser Weise rührend war. Aber es berührte mich nicht. Im Gegenteil. Sein Unbehagen bereitete mir sogar eine gewisse Schadenfreude. Bald darauf ließ ich mich jedoch erweichen, verlangsamte meine Schritte und sagte: Was ich wirklich wollte, war, das Leben frisch anzupacken. Ich hatte das Gefühl, es sei jetzt an der Zeit. Ist das so verrückt? Er gab keine Antwort. Wir hatten das Ende der Allee erreicht. Auf der Brücke über den Kanal stand eine dunkle Gestalt, die sich unschlüssig hin und her bewegte und offenbar auf etwas oder irgendjemand zu warten schien. Es war ein malaiischer Polizist, barfuß in blauer Uniform. Matt schimmerte der silberne Streifen seiner Mütze im Licht der Straßenlaterne. Ängstlich spähte er in unsere Richtung. Bevor wir ihn erreichten, drehte er sich um und ging vor uns her auf die Landungsbrücke zu, die einige hundert Meter entfernt lag. Dort fand ich meine Kulis wieder. Sie hockten auf der Erde, die Stange noch auf den Schultern, und meine gesamte irdische Habe, die immer noch an der Stange festgebunden war, lag zwischen ihnen. Soweit das Auge reichte, war keine Menschenseele auf dem Quai zu sehen, außer dem eingeborenen Polizisten, der uns mit der Hand an der Mütze begrüßte. Anscheinend hatte er die Kulis, die ihm wohl verdächtig vorkamen, zurückgehalten und das Betreten der Brücke verboten. Doch auf einen Wink von mir hob er bereitwillig sein Verbot auf und gab den Weg frei. Leise knurrend erhoben sich beide Kulis gleichzeitig und trabten auf den Bohlen der Landungsbrücke davon, während ich Anstalten machte, mich von Kapitän Giles zu verabschieden, der mit einer Miene dastand, als halte er seine Mission nunmehr für beendet. Es war nicht zu leugnen, dass dies alles sein Werk war. Und während ich noch nach ein paar passenden Worten suchte, bemerkte er: Sie werden wohl noch alle Hände voll mit den Schwierigkeiten zu tun haben. Ich fragte ihn, wie er auf diesen Gedanken komme, worauf er erwiderte, dass er das aufgrund seiner allgemeinen Erfahrungen vermute. Schiff schon lange unterwegs, Räder telegrafisch nicht zu erreichen und der einzige Mann, der Auskunft geben könnte, tot und begraben. Dazu sie selbst noch in gewisser Hinsicht neu in dem Geschäft, schloss er mit unwiderlegbarer Logik seine Rede. Betonen Sie das nur nicht so sehr, sagte ich. Ich weiß das nur zu gut und wünschte bloß, Sie könnten mir, ehe ich wegfahre, etwas von Ihren Erfahrungen mitteilen. Da das jedoch nicht in 10 Minuten geht, fange ich besser gar nicht erst an, Sie zu fragen. Außerdem wartet dort schon die Hafenbarkasse auf mich. Ich werde wohl nicht eher Ruhe finden, bis ich mein Schiff draußen im Indischen Ozean habe. Das sei aber eine ganz schöne Strecke von Bangkok bis zum Indischen Ozean, meinte er hierauf. Und wie ein schwaches Aufblitzen aus einer dunklen Laterne zeigten mir diese hingemurmelten Worte einen Augenblick lang den breiten Streifen von Inseln und Riffs, der zwischen jenem unbekannten Schiff, meinem Schiff, und der freien, offenen See lag. Doch ich hegte keine Besorgnis. Die Verhältnisse im Archipel waren mir zu der Zeit gut vertraut. Mit viel Geduld und äußerster Vorsicht würde ich mein Schiff schon durch jenes Gebiet zerklüfteten Landes, schwacher Winde und bleierner Gewässer hindurchbringen, dorthin, wo ich endlich fühlen würde, wie es sich in der gewaltigen Dünung wiegt und vom mächtigen Odem stetiger Winde getrieben, mit starkem und noch intensiverem Leben erfüllt wird. Es würde ein langer Weg bis dorthin sein. Alle Wege sind lang, die zur Erfüllung eines Herzenswunsches führen. So klar wie auf einer Seekarte konnte ich als Seemann diesen schwierigen, verwickelten und doch so einfachen Weg vor mir sehen. Entweder ist man Seemann oder man ist es nicht. Und dass ich einer war, daran zweifelte ich nicht. Die einzige Gegend, die ich noch nicht kannte, war der Golf von Siam. Das erwähnte ich Kapitän Giles gegenüber. Nicht, weil ich mir deswegen große Sorgen machte. Der Golf gehörte ja zum selben Gebiet, dessen Natur ich kannte und in dessen Seele ich in den letzten Monaten meines Lebens einen tiefen Blick getan zu haben schien, in jener Zeit, mit der ich jetzt so plötzlich gebrochen hatte, wie man sich von einem bezaubernden Umgang trennt. Der Golf, ja, ein sonderbares Gewässer, sagte Kapitän Giles. Sonderbar war in diesem Zusammenhang ein sehr vager Begriff. Das Ganze klang wie die Meinungsäußerung eines vorsichtigen Mannes, der sich keine Verleumdungsklage zuziehen will. Ich erkundigte mich nicht nach der näheren Bedeutung dieses Wörtchens sonderbar. Es war wirklich keine Zeit mehr. Aber ganz zuletzt gab er mir unaufgefordert noch eine Warnung mit auf den Weg. Halten Sie sich auf jeden Fall immer im Osten des Golfes. Zu dieser Jahreszeit ist die westliche Seite gefährlich. Lassen Sie sich also durch nichts verleiten, auf die andere Seite zu gehen. Dort werden Sie nur Schwierigkeiten haben. Obgleich ich mir nicht vorzustellen vermochte, was mich dazu verleiten könnte, mit meinem Schiff zwischen die Riffs und Strömungen an der malaiischen Küste zu gehen, dankte ich ihm für den Rat. Er ergriff meine ausgestreckte Hand und drückte sie herzlich. Mit den Worten »Gute Nacht« nahm unsere Bekanntschaft dann ein jähes Ende. »Gute Nacht«, das war alles, was er sagte. Weiter nichts. Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte, doch was es auch gewesen war, ich war so überrascht, dass ich es verschluckte. Ich würgte ein wenig und rief dann mit nervöser Hast, »Oh, gute Nacht, Kapitän Giles, gute Nacht!« Seine Bewegungen waren immer sehr bedächtig, aber ehe ich mich so weit gesammelt hatte, dass ich seinem Beispiel folgen und mich umdrehen konnte, um auf die Landungsbrücke zu gehen, war seine Gestalt schon in einiger Entfernung auf dem verlassenen Quai. Nicht bedächtig waren hingegen meine Bewegungen. Ich eilte die Treppe der Landungsbrücke hinunter und sprang in die Barkasse. Ehe ich noch richtig im Heck des Bootes landete, schoss das schlanke kleine Fahrzeug im plötzlich aufwirbelnden Schraubenwasser davon, während aus dem schwach schimmernden Messingschornstein mittschiffs in kurzen Stößen zischender Dampf entwich. Das dumpfe Rütteln im Heck war der einzige Laut im ganzen All. Ins Schweigen tiefsten Schlummers versunken, lag das Land da. Ich beobachtete, wie die Stadt still und lautlos in der heißen Nacht zurückwich, bis mich der plötzliche Anruf »Dampfbarkasse, ahoi!« schnell herumdrehen und nach vorn blicken ließ. Wir waren dicht vor einem weißen, gespensterhaft aussehenden Dampfer. Das Deck und die Bullaugen waren hell erleuchtet. Dieselbe Stimme schrie herüber, »Ist das unser Passagier?« »Jawohl«, brüllte ich. Anscheinend hatte die Mannschaft schon auf dem Sprung gestanden. Ich konnte sie herumlaufen hören. Der moderne Geist ständiger Hast klang laut und deutlich in den Befehlen wieder. »Hief Anker!« und »Fier das Fallreep herunter!« Ferner in der dringenden Aufforderung an mich, »Beeilen Sie sich, Sir! Wir haben Ihretwegen schon 3 Stunden verloren. Um 7 Uhr sollten wir auslaufen, wissen Sie das?« Ich trat an Deck. »Nein«, sagte ich, »das weiß ich nicht.« Der Geist der neuen, hastigen Zeit wurde durch einen mageren Mann mit langen Armen und Beinen und einem kurzgeschnittenen grauen Bart verkörpert. Seine knochige Hand war heiß und trocken. Aufgeregt erklärte er mir, »Der Teufel sollte mich holen, wenn ich noch 5 Minuten gewartet hätte, für keinen Hafenmeister der Welt!« Das ist Ihre Sache, sagte ich. Ich habe Sie nicht gebeten, auf mich zu warten. Ich hoffe, Sie wollen nicht auch noch Abendbrot haben, platzte er heraus. Wir sind kein schwimmendes Hotel. Sie sind der erste Passagier, den ich jemals an Bord hatte, und ich hoffe bei Gott, Sie werden auch der letzte sein. Auf diese gastfreundliche Mitteilung gab ich keine Antwort. Er wartete sie auch gar nicht erst ab, sondern stürzte auf die Brücke, um sein Schiff in Fahrt zu bringen. Während der 4 Tage, die er mich an Bord hatte, behielt er diese halbfeindliche Haltung mir gegenüber bei. Er konnte es mir nicht verzeihen, dass sein Schiff wegen einer so unbedeutenden Persönlichkeit, wie ich es bin, 3 Stunden aufgehalten worden war. Er äußerte sich zwar nicht offen darüber, aber wie ärgerlich und verwundert er darüber war, ging aus allen seinen Reden hervor. Er war einfach lächerlich. Er hatte natürlich viel Erfahrung, die er gerne vorführte. Aber einen größeren Kontrast als zwischen ihm und Kapitän Giles konnte man sich gar nicht denken. Ich hätte mich über ihn amüsiert, wenn ich in Stimmung dazu gewesen wäre. Aber das war ich nicht. Mir ging es wie einem Verliebten, der voller Erwartung einem Rendezvous entgegensieht. Menschliche Feindseligkeit war für mich bedeutungslos. Ich dachte nur an mein unbekanntes Schiff. Das bot mir Zeitvertreib genug, Qual genug, Beschäftigung genug. Mein Gemütszustand blieb ihm nicht verborgen, dazu war er doch zu intelligent, und er machte sich heimlich lustig über das, was mich innerlich beschäftigte, wie es die Art mancher gehässiger, zynischer, alter Männer gegenüber den Träumen und Illusionen der Jugend ist. Ich unterdrückte meinerseits das Verlangen, ihn nach dem Aussehen meines Schiffes auszufragen, obgleich ich wusste, dass er es vom Ansehen kennen musste, da er etwa jeden Monat in Bangkok war. Ich wollte das Schiff, mein Schiff, nicht irgendwelchen abfälligen Anspielungen aussetzen. Er war der erste Mensch, mit dem ich hier zusammen war, der kein richtiges Mitgefühl kannte. Ich hatte noch lange nicht ausgelernt, obgleich ich es nicht wusste. Nein, ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass er mich nicht leiden konnte und mich auch ein wenig verachtete. Und warum? Augenscheinlich, weil sein Schiff durch meine Schuld 3 Stunden aufgehalten worden war. Wer war ich denn, dass man so etwas für mich tat? Für ihn hatte man so etwas noch nie getan. Es war eine Art eifersüchtiger Entrüstung. Meine mit Bangigkeit gemischten Erwartungen waren bis aufs Höchste gespannt. Wie langsam waren die Tage der Reise verstrichen und wie schnell waren sie doch vorüber. Eines Tages passierten wir am frühen Morgen die Barre und während die Sonne in ihrer vollen Pracht über dem flachen Landstrich emporstieg, dampften wir die unzähligen Windungen des Flusses hinauf an den großen vergoldeten Pagoden vorbei und erreichten die Außenbezirke der Stadt. Da lag sie, die orientalische Hauptstadt, weithin ausgestreckt an beiden Ufern. Noch keinen weißen Eroberer hatte sie erdulden müssen. Eine weite Fläche brauner Häuser aus Bambus, aus Matten, aus Blättern, alles aus Pflanzenstoffen erbaute Wohnstätten, die der braunen Erde an den Ufern des schlammigen Flusses entsprossen schienen. Es war erstaunlich, wenn man sich vorstellte, dass in den sich meilenweit erstreckenden Behausungen wahrscheinlich nur ein paar Pfund Nägel steckten. Einige dieser Häuser klebten wie Vogelnester an den niedrigen Ufern. Andere schienen direkt aus dem Wasser zu wachsen. Andere wieder schwammen in langen Reihen hintereinander, verankert mitten im Strom. Hier und da ragten aus der Ferne über dem unordentlichen Haufen brauner Dachfirste große Gebäudemassen empor. Die königliche Residenz, prunkvolle, halb zerfallene Tempel, die unter den senkrechten Sonnenstrahlen zerbröckelten, unter diesen fürchterlich überwältigenden, fast greifbaren Strahlen, die mit dem eigenen Atem in die Brust zu dringen und sich durch alle Poren in die Glieder einzusaugen schienen. Der Kapitän, dieses lächerliche Opfer seiner Eifersucht, hatte aus irgendeinem Grunde die Maschine gestoppt. Langsam trieb das Schiff mit der Flut flussaufwärts. Ohne auf meine neue Umgebung zu achten, ging ich ganz in Gedanken verloren. Halb waren es romantische Träumereien, halb eine sachliche Abschätzung meiner Fähigkeiten, an Deck auf und ab. Immer näher rückte der Zeitpunkt, da ich mein Schiff sehen und meinen beruflichen Wert in der letzten und größten Prüfung beweisen sollte. Plötzlich hörte ich meinen Namen von jenem verrückten Kerl rufen. Er winkte mir, zu ihm auf die Brücke zu kommen. Ich hatte zwar keine sehr große Lust, aber da er mir anscheinend etwas Besonderes zu sagen hatte, ging ich die Treppe hinauf. Dort legte er mir die Hand auf die Schulter, deutete mit der anderen Hand in eine bestimmte Richtung und sagte: »Da, sehen Sie, dort liegt Ihr Schiff, Kapitän.« Ich fühlte einen dumpfen Schlag in der Brust, nur einen einzigen. Dann war mir, als hätte mein Herz ganz aufgehört zu schlagen. Ungefähr 10 Schiffe lagen am Ufer verteut, aber das Schiff, das er meinte, war teilweise durch das hinter ihm liegende verdeckt. »Gleich sind wir quer ab«, sagte er. Was lag in seinem Ton? Spott, Drohung oder nur Gleichgültigkeit? Ich konnte es nicht feststellen und mutmaßte irgendeine Bosheit in diesem plötzlich zur Schau getragenen Interesse für mich. Er ließ mich stehen und ich lehnte mich über das Brückengeländer und schaute ins Wasser. Ich wagte einfach nicht aufzublicken. Doch es musste ja geschehen, und in Wirklichkeit hätte ich auch gar nicht anders gekonnt. Ich glaube, ich zitterte. Aber so wie meine Blicke das Schiff trafen, verschwanden alle Befürchtungen so rasch wie ein böser Traum. Nur dass ein Traum kein beschämendes Gefühl hinterlässt, und einen Augenblick lang schämte ich mich meines unwürdigen Misstrauens. Ja, da lag es. Sein Rumpf, seine Takelage waren eine Augenweide. Das Gefühl der Lebensleere, das mich die letzten Monate so ruhelos gemacht hatte, verlor seine schmerzende Eindringlichkeit, seinen üblen Einfluss und löste sich in einer Flut freudiger Erregung auf. Ich sah auf den ersten Blick, dass es ein erstklassiges Schiff war. An den Linien seines Rumpfes, an der wohlproportionierten Höhe seiner Masten, erkannte ich die harmonische Schöpfung. Wie auch immer sein Alter, seine Vergangenheit sein mochte, es hatte sich sein ursprüngliches Gepräge bewahrt. Es gehörte zu jenen Schiffen, die infolge ihrer genialen Konstruktion und vollkommenen Bauart niemals alt aussehen werden. Unter seinen Gefährten, die am Ufer verteut lagen und alle größer waren, sah es wie ein Geschöpf edelster Rasse aus. Ein arabisches Vollblut unter Ackergäulen. Hinter mir sagte eine Stimme in gehässigem, zweideutigem Ton: »Ich hoffe, Sie sind mit Ihrem Schiff zufrieden, Kapitän.« Es war der Kapitän des Dampfers. Ich wandte ihm nicht einmal den Kopf zu. Was er auch meinte oder von dem Schiff dachte. Ich wusste jedenfalls, dass es wie einige wenige Frauen zu jenen Geschöpfen gehörte, deren bloße Existenz selbstloses Entzücken erweckt. Man empfindet dabei Genugtuung, einer Welt anzugehören, der diese Schöpfung ihr Dasein verdankt. So ging auch von dieser Schöpfung jener Zauber aus, der uns bei den großen Kunstwerken der Menschheit begeistert. Ein riesiger Balken Teakholz schwebte über der Großluke. Ein lebloses Ding, das schwerer und größer aussah als alles andere an Bord. Als sie ihn wegfierten, ging ein Beben durch das ganze Schiff von der Wasserlinie bis in die feinnervige Takelage hinauf, als schüttelte es sich vor dieser Last. Es mutete grausam an, es so zu beladen. Als ich eine halbe Stunde später den Fuß zum ersten Mal auf das Deck meines Schiffes setzte, hatte ich das Gefühl tiefster physischer Befriedigung. Nichts konnte der Fülle dieses Augenblicks gleichen, der idealen Vollkommenheit dieses seelischen Erlebnisses, das ohne die vielen Mühen und Enttäuschungen einer gewöhnlichen Karriere auf mich zugekommen war. Schnell glitt mein Blick über das Schiff, umfasste es, nahm Besitz von seiner Gestalt, die den abstrakten Begriff meines Kommandos konkret darstellte. Eine Menge Einzelheiten, die nur für den Seemann wahrnehmbar sind, fielen mir im selben Augenblick deutlich auf. Im Übrigen sah ich mein Schiff von den materiellen Bedingungen seines Daseins befreit. Die Küste, an der es vertäut lag, existierte für mich gar nicht. Was bedeuteten mir schon alle Länder auf dem Erdenrund? In allen Teilen der Welt, die von schiffbaren Gewässern umspült werden, würde das Verhältnis zu meinem Schiff das gleiche bleiben und ein innigeres sein, als es Worte auszudrücken vermögen. Daneben würden alle Szenerien und Ereignisse nur vorübergehende Schaustellungen sein. Selbst die gelben Kulis, die an der Großluke beschäftigt waren, kamen mir unwirklicher vor als der Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Denn wer in aller Welt würde von Chinesen träumen? Ich ging nach Achtern und die Treppe zur Poop hoch, wo unter dem Sonnensegel die Messingbeschläge der jachtähnlichen Armaturen, die gelackten Flächen der Reling und das Glas der Oberlichter glänzten. Ganz Achtern waren zwei Matrosen dabei, das Rudergeschirr zu überholen. Lichtreflexe spielten dabei auf ihren gebeugten Rücken, und ohne meine Nähe zu gewahren und den fast liebevollen Blick, den ich ihnen zuwarf, als ich auf den Niedergang zur Kajüte zuschritt, setzten sie ihre Arbeit fort. Die Türen standen alle weit offen. Die Niedergangskappe war weit zurückgeschoben. Da die Treppe eine halbe Drehung machte, war der Kajütengang jedoch nicht zu sehen. Ein leises Summen klang von unten herauf, aber es verstummte sofort, als meine Tritte auf der Treppe zu hören waren.
Helmut Kraus mit der 5. Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem. Dos lábios meus à procura dos teus, vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Serei feliz.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. In Chicago in den USA hat der Parteitag der Demokraten begonnen. Der scheidende Präsident Biden wurde im Bundesstaat Illinois mit lang anhaltendem Applaus empfangen und mit Sprechchören gefeiert. Aus Chicago Ralf Borchert mit den Einzelheiten.
Man hat einfach sehr deutlich hier spüren können, dass die Partei schon dankbar ist und dass sie Joe Biden einen würdigen Abschied bescheren wollte. Diese minutenlangen Sprechchöre heute, We love Joe, wir lieben Joe, zwischendurch stehender Applaus, immer wieder andere Sprechchöre dann auch, Thank you Joe. Das ist schon eine Würdigung auch seiner Leistung. Und er hat auch selbst betont, 16 Millionen Jobs geschaffen, Infrastrukturgesetz, das größte aller Zeiten. Außenpolitische Leistungen, Ukraine, Nahost, auch das hat er angesprochen. Und auch hier im Saal war spürbar, man will ihn sozusagen dankbar aus dem Saal tragen. Auf der anderen Seite, da beißt die Maus keinen Faden ab, sind die Delegierten froh.